The Pioneer Briefing, der Podcast.
Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Donnerstag und zwar Donnerstag, der 5. Mai. Wenn wir heute Morgen nicht diesen Podcast für Sie produzieren würden, dann würde ich auch einen offenen Brief schreiben. Writing love letters in the sand. Der offene Brief ist die handelsübliche Form, sich Luft zu verschaffen, Stellung zu beziehen, und zwar ganz bequem, indem man seinen Namen unter das Geschriebene setzt und dabei heimlich auch die Nestwärme genießt, die von den anderen prominenten Mitunterzeichnern ausgeht.
Oh, glaub mir, du bist nicht allein, wenn du träumst heute Abend.
Gemeinsam wichtig sein und das Richtige sagen und alle lesen es, das ist nicht nur toll, das ist auch schön friedlich. Lieber ein Briefwechsel, ehrlich gesagt, als ein Schusswechsel. Den Auftakt machte diesmal die Publizistin Alice Schwarzer mit einem offenen Brief in ihrem Magazin Emma. Adressat ist der Bundeskanzler, natürlich das Thema der Ukraine-Krieg und ein striktes Nein zur Lieferung schwerer Waffen. Dieser offene Brief sorgt für Aufregung und deshalb hier mal ein Ausschnitt.
Die Lieferung großer Mengen schwerer Waffen allerdings könnte Deutschland selbst zur Kriegspartei machen. Und ein russischer Gegenschlag könnte so dann den Beistandsfall nach dem NATO-Vertrag und damit die unmittelbare Gefahr eines Weltkriegs auslösen. Die zweite Grenzlinie ist das Maß an Zerstörung und menschlichem Leid unter der ukrainischen Zivilbevölkerung. Selbst der berechtigte Widerstand gegen einen Aggressor steht dazu irgendwann in einem unerträglichen Missverhältnis.
Unterzeichner sind unter anderem die Schriftstellerin Juli C., Ranga Yogeshwar, Alice Schwarzer natürlich, Martin Walser, Reinhard May und wer gerade sonst noch Zeit hatte. Die Antwort vom Bundeskanzler kam dann auch per Tweet, Zitat: Ich respektiere jeden Pazifismus und jede Haltung, aber es muss den Bürgerinnen und Bürgern der Ukraine zynisch vorkommen, wenn ihnen gesagt wird, man solle sich gegen die putinsche Aggression ohne Waffen verteidigen. Das ist aus der Zeit gefallen. Zitat Ende. Und auf der Mai-Kundgebung in Düsseldorf hat Olaf Scholz diesen Tweet dann, weil es so schön war, nochmal vertont. Das klang dann so.
Ich respektiere jeden Pazifismus. Ich respektiere jede Haltung. Aber es muss einem Bürger der Ukraine zynisch vorkommen, wenn ihm gesagt wird, er solle sich gegen die putinsche Aggression ohne Waffen verteidigen. Das ist aus der Zeit gefallen.
Alice Schwarzer ficht das nicht an, wie hier im Interview mit Welt TV. Die Moderatorin versuchte, etwas ungelenk eine Frage zu stellen. Alice Schwarzer machte ihren Punkt.
Frau Schwarzer, es ist ja auch so, dass bereits viele andere Länder schwere Waffen geliefert haben und weiterliefern wollen in die Ukraine. Und noch hat Russland dennoch keine Atombombe gezündet. Es sind Panzerhaubitzen gekommen aus Frankreich. Es sind Schützenpanzer gekommen aus Großbritannien. Nur Deutschland versucht sich jetzt offenbar herauszuhalten, beziehungsweise jetzt nicht mehr. Auch Deutschland hat sich jetzt bereit erklärt, Panzer zu liefern.
Wollen Sie raus? Wollen Sie wissen, wo die Grenze, wollen Sie die Grenze überschreiten, indem eine unverantwortliche russische Regierung sagt, so, jetzt setzen wir Atomwaffen ein. Wir sind schon dicht davor.
Kein offener Brief ohne Gegenbrief, auch offen natürlich.
Writing love letters in the sand.
Gegenbrief wurde initiiert von Ralf Füchs, liberaler Denker und einst aktiv bei den Grünen. Er versammelte ebenfalls eine illustre Schar von Unterzeichnern unter seinem Text in der Zeit. Maxim Biller ist dabei, Gerhard Baum, Marianne Birtler, die Nobelpreisträgerin Hertha Müller und Matthias Döpfner. Adressat ist natürlich wieder der Bundeskanzler und es wird der Gegenstrich gemacht, Vorhang auf für die Realpolitik in Zeiten des Krieges.
Wer einen Verhandlungsfrieden will, der nicht auf die Unterwerfung der Ukraine unter die russischen Forderungen hinausläuft, muss ihre Verteidigungsfähigkeit stärken und die Kriegsfähigkeit Russlands maximal schwächen. Das erfordert die kontinuierliche Lieferung von Waffen und Munition, um die militärischen Kräfteverhältnisse zugunsten der Ukraine zu wenden. Und es erfordert die Ausweitung ökonomischer Sanktionen auf den russischen Energiesektor als finanzielle Lebensader des Putin-Regimes. Es liegt im Interesse Deutschlands, einen Erfolg des russischen Angriffskrieges zu verhindern.
Damit ist jetzt alles von fast allen gesagt. Gut, dass wir heute Morgen drüber gesprochen haben. Riding love letters in the sand. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Die Inflation treibt die Preise weiter an. Öl, Holz, Mehl, alles wird teurer. Ich spreche darüber mit Rainer Holznagel, der als Präsident des Steuerzahlerbundes sich genau um dieses Thema kümmert.
Und der Staat, das muss man an dieser Stelle sagen, verdient an diesen sehr hohen Preisen gut mit. Denn nicht nur über die Mehrwertsteuer, sondern eben auch über die Stromsteuer nimmt er enorm viel Geld ein.
Außerdem sprechen wir jetzt gleich mit dem Pioneer-Chefredakteur Michael Bröker, der bei seiner Reise in die Ukraine Butscha und Irpin, die beiden Orte des Grauens, besucht und mit den Menschen dort gesprochen hat. Unsere Börsenreporterin Anne Schwedt und Annette Weisbach kennen die neueste Entscheidung der amerikanischen Notenbank und die Quartalszahlen von Fresenius, die kennen sie auch. Außerdem, wir befürchten einen Engpass bei Tomaten in der Konservendose und wir gratulieren den musikalischen Surfern der Welt zum 60. Jubiläum.
It is a case that in many countries in the euro area people are seeing prices increase and they can feel it. So we have to really go under the skin of inflation before we actually assess whether it is temporary, whether it is going to last, and that leads us to the conclusion of our inflation outlook, which, as you know, is 1.5 at the end of the projection horizon.
Hier spricht Christine Lagarde, die Präsidentin der Europäischen Zentralbank, noch von einer Inflationsrate von 1,5%. Tja, schön wär's. Der Inflationsdruck hält weiter an, entgegen der Prognose der EZB. In Deutschland erreicht die Inflation im April einen Rekordwert von 7,5%. Nichts davon hat die EZB in keiner einzigen ihrer Dokumente vorhergesehen. Lange Zeit wurde das Thema sogar ignoriert. Jetzt kommt langsam Panik auf bei den Verantwortlichen. Isabel Schnabel, EZB-Direktoriumsmitglied, denkt nun über eine Zinserhöhung im Juli nach. Das wäre dann die erste Zinserhöhung im Euroraum seit 2011. Die Inflation aber hat viele Ursachen. Die Geldpolitik der Zentralbank ist das eine, der Ukraine-Krieg, die steigenden Energiepreise das andere. Also, was kann der Staat tun, um diesem Wohlstandsverlust entgegenzuwirken? Und warum bitteschön schweigt der Bundeskanzler dazu? Über all das habe ich mit Rainer Holznagel gesprochen. Er ist der Präsident des Bundes der Steuerzahler und sein Wort in dieser Angelegenheit zählt. Einen schönen guten Morgen, Rainer Holznagel.
Guten Morgen, Herr Steingart.
Die Inflation treibt uns beide um, denn sie hat mit 7,3 als Monatsrate einen neuen Höchstwert in Deutschland erreicht, jedenfalls für die jüngere Vergangenheit einen Höchstwert erreicht. War es das schon?
Ich fürchte nein, die Inflation wird weiter steigen. Das Umland zeigt es eben, international haben wir mit ganz anderen Raten zu tun, auch Amerika beispielsweise. Insofern kommt noch einiges auf uns zu und insofern gehe ich davon aus, dass wir eine sehr hohe Inflationsrate im Mittel für dieses Jahr erhalten werden.
Was ist der Haupttreiber dieser Inflation?
Ja, die Preisentwicklung gerade bei den Energieträgern ist natürlich sehr angespannt, sehr teuer. Insofern ist der Warenkorb an dieser Stelle sehr stark unter Druck. Energie, ob es jetzt Benzin, Diesel oder eben auch Gas, ist sehr teuer und dementsprechend steigen die Preise. Damit verbunden sind natürlich auch Lebensmittelpreise gestiegen. Die gesamte Logistik ist sehr teuer geworden und deswegen haben wir allgemein nicht nur gefühlt, sondern tatsächlich eine starke Preissteigerung.
Warum steigen die Energiepreise? Das verstehen viele nicht, denn wir haben ja weder das Gas und das Öl aus Russland wirklich boykottiert. Wir reden darüber, aber tun es gar nicht. Und die OPEC-Staaten liefern eigentlich auch wie gehabt. Woher kommt jetzt diese Knappheit, die sich dann in den Preisen so niederschlägt?
Das ist eine sehr gute Frage und diese Frage wird aktuell natürlich gerne mit der Ukraine beantwortet und den Problemen und den Krieg, den wir dort haben. Aber tatsächlich ist die Preissteigerung Anfang des Jahres durch die Einführung der CO2-Besteuerung eben zu begründen gewesen. Das heißt, der Staat hat hier die Steuern erhöht. Dementsprechend sind die Energieträger auch teurer geworden. Und jetzt kommt der Krieg noch hinzu. Jetzt kommt die Diskussion auch um ein Embargo hinzu. Dementsprechend haben wir hier einen sehr starken Preisdruck. Und der Staat, das muss man an dieser Stelle sagen, verdient an diesen sehr hohen Preisen gut mit. Denn nicht nur über die Mehrwertsteuer, sondern eben auch über die Stromsteuer nimmt er enorm viel Geld ein und natürlich auch über die CO2-Besteuerung. Deswegen kann und muss der Staat an dieser Stelle etwas tun, damit Energie günstiger wird.
Ich meine, wir haben Preissteigerungen der exorbitanten, der zweistelligen Art bei Ziegelsteinen, bei Holz, bei seltenen Erden, bei Palladium, bei einer ganzen Reihe von Produkten, sodass man das tatsächlich gar nicht mehr eingrenzen kann. Trotzdem geht die Bundesbank, geht der Bundeswirtschaftsminister nach wie vor von einer Inflation im Jahresmittel zwischen 3% und 5% nur aus. Warum tun die Verantwortlichen das, dass sie die Prognose so niedrig ansetzen, derweil wir doch in Wahrheit schon bei über 7% sind?
Tja, die Inflation kostet dem Bürger Geld, gar keine Frage. Sie bringt dem Staat Geld, das ist die andere Seite. Und wenn die Inflation ausgeglichen wird, beispielsweise durch den vollständigen Abbau der kalten Progression, dann kostet das dem Bundesfinanzminister auch etwas. Wir gehen derzeit von 12 Milliarden Euro aus. Wenn er tatsächlich nicht nur die 3%, die er plant, sondern tatsächlich die 5%, die aus meiner Sicht mindestens notwendig sind, sozusagen bereinigt. Und diese 12 Milliarden Euro tun natürlich weh. Und dementsprechend will die Bundesregierung nicht viel davon wissen, dass die Inflation immer standepede quasi im Einkommensteuertarif berücksichtigt wird. Wir setzen uns dennoch dafür ein, weil das der beste Weg ist, die Bürger an dieser Stelle zu entlasten.
Denn wenn der Staat nicht handelt und einen Teil sozusagen der Schmerzen nachlässt, dann, was passiert dann eigentlich? Dann tritt doch die berühmte Lohnpreisspirale in Kraft, dass die Angestellten und die Arbeiter sich dieses Geld dann eben selber holen, bei ihrem Arbeitgeber, bei ihren Gewerkschaften und höhere Löhne fordern, oder?
Ja, das ist selbstverständlich, dass natürlich in den Gehaltsverhandlungen, in den Tarifverhandlungen jetzt die Inflation eingepreist wird und dass wir höhere Abschlüsse erwarten. Das wird wahrscheinlich in allen Branchen so sein. Umso schlimmer wäre es dann an dieser Stelle, wenn nicht die Inflation im Einkommensteuertarif berücksichtigt wird, weil die höheren Abschlüsse würden dann zur Hälfte wieder einkassiert werden durch die Progression, durch die Steuer. Und insofern hätte der Einzelne gar nicht viel gewonnen, weil er denn zwar eine höhere Einkommen hat, aber eben auch überproportional mehr Steuern zahlen muss. Deswegen ist es eben auch wichtig, dass die kalte Progression bei den Tarifverhandlungen berücksichtigt wird. So können Gewerkschaften, so können Arbeitnehmer und Arbeitgebervertreter auch mehr rausholen.
Nun ist ja die Einkommensteuer nur für die Hälfte der Menschen überhaupt interessant. Von über 80 Millionen Deutschen arbeiten ungefähr 42, 43 Millionen. Könnte man nicht durch eine Halbierung der Mehrwertsteuer tatsächlich die Inflation für die Bürger in toto unschädlich machen?
Diese Diskussion führen wir gerade. Zum einen müssen wir sagen, dass die Halbierung oder das Herabsetzen der Mehrwertsteuer in der Corona-Pandemie nur bedingt geholfen hat, allerdings sehr hohe bürokratische Kosten verursacht hat. Das galt ja nur ein halbes Jahr. Dementsprechend müssen wir gesamtvolkswirtschaftlich sehen, dass diese temporäre Absenkung nicht ein großer Gewinn war. Und deswegen sagen wir, die Mehrwertsteuer gehört immer auf den Tisch. Aber wenn, dann müssen wir strukturell hier rangehen. Und beispielsweise verstehe ich nicht, dass wir Energieträger mit 19% besteuern. Das ist aus meiner Sicht lebensnotwendig. Deswegen sollten hier auch 7% gelten und das würde schon wirken.
Was können die Notenbanken tun, die ja für die Bepreisung des Geldes selber in Gestalt des Zinses zuständig sind?
Wir sehen ja, dass in der Vergangenheit das Geld auch zu billig war und die EZB muss aus meiner Sicht hier auch einen anderen Kurs einschlagen. Die Bundesbank ist ja auch verpflichtet, für Preisstabilität zu sorgen. Der neue Bundesbankpräsident hat das auch als Schwerpunkt erkannt und dementsprechend sollen die Notenbanker auch ihres Amtes walten und entsprechend die Preisstabilität wiederherstellen.
Wir haben ja Krisen und Sondergipfel im Bundeskanzleramt zu allen möglichen Themen schon erlebt. Wäre die Inflation, die Geldentwertung, die auf so breiter Front spürbar wird für die Menschen, nicht ein solches Thema?
Sie spielt ja bei allen Problemen, die wir derzeit haben, immer mit. Dementsprechend muss man sie auch besser herausarbeiten. Und ich glaube auch, dass die Politik gut daran tut, mehr zu erklären, der Bevölkerung auch mehr offen zu tun, wo die Probleme liegen. Und ich erfahre an vielen Ecken und Enden, dass wir sehr starke Meinungen haben, aber wenig wissen. Und dementsprechend muss man an dieser Stelle auch schlicht und ergreifend sagen, dass natürlich die Energiepolitik, die Besteuerung der Energie in den letzten Wochen und Monaten dazu beigetragen hat, dass wir diese Inflationsraten haben und dass wir diverse andere Diskussionsszenarien, die wir in Deutschland immer gerne spielen, ob wir beispielsweise den Gashahn zudrehen, das hat natürlich auch Auswirkungen auf die Inflation und insbesondere auf die Lieferkette, auf die Produktion und auch auf die Lebensmittelsicherheit, die wir in Deutschland natürlich alle kennen. Dementsprechend glaube ich, muss Politik mehr aufklären und mehr Sorge dafür tragen, dass Menschen wissen, was wirklich passiert.
7,3 auf Monatsbasis und Sie sagen, das ist noch nicht gewesen. Wir hatten Anfang der 70er Jahre und da sind wir dann nicht bei der Hyperinflation, sondern in den Willy Brandt Jahren hatten wir Inflationswerte zwischen 12% und 14%. Kommen wir da wieder hin?
Ich würde es nicht ausschließen, insbesondere dann, wenn wir uns einzelne Bestandteile des Warenkorbs anschauen. Und wir sehen, dass es an der Tankstelle permanent teurer wird. Wie sich die Gaspreisentwicklung fortführen wird, das werden wir auch sehen. Fakt ist jedenfalls, dass die Inflation weiterhin steigen wird und dass sie Auswirkungen auf unser aller Leben haben wird. Mein Vorschlag ist, dass die Bundesregierung sich explizit mit der Inflation beschäftigt, dass sie einen Maßnahmenkatalog vorlegt, wie sie die Inflation bekämpfen wird und welche Maßnahmen sie trifft, damit die Menschen am Ende auch wirklich entlastet werden. Dazu gehören Steuerentlastungen beim Einkommensteuertarif, bei den Energieträgern. Ich glaube auch, dass die Mehrwertsteuer zur Diskussion gestellt werden muss, aber langfristig brauchen wir eben auch ein klares Lippenbekenntnis, dass die EZB, dass die Bundesbank wirklich ihrer Aufgabe nachkommen und für Geldwertstabilität sorgen.
Und der Bundeskanzler?
Eine Regierungserklärung muss der Bundeskanzler abgeben und der Bundeskanzler sollte im Bundestag dazu Stellung beziehen, explizit zur Inflation. Das bewegt uns alle. Sehr, sehr viele gesellschaftlichen Gruppen diskutieren gerade über die Auswirkungen. Also ist es jetzt auch an der Zeit, dass Olaf Scholz an dieser Stelle sich wirklich bewegt und etwas dazu sagt.
Vielen Dank, Rainer Holznagel.
Ich danke Ihnen.
Und was, Gabor, ist eigentlich heute in der Hauptstadt los?
Da reden alle über Kiew, die andere große, bedeutende Hauptstadt in Europa, wo das Weltgeschehen sich derzeit abspielt. Und deswegen schalten wir jetzt auch nach Kiew zu unserem Kollegen, zu unserem Chefredakteur. Hallo Mick.
Hallo Gabor.
Du kommst gerade aus Butscha zurück und warst vorher auch in Irpen. Das sind die beiden Orte, offenbar ja nur durch einen Fluss getrennt, die zwei zentralen Orte der Kriegsverbrechen. Welche Szenerie hast du dort vorgefunden heute?
Ja, Gabor, die Narben dieser unglaublichen Verbrechen, die sind wirklich deutlich noch zu sehen. Zerstörte Häuser bis auf den Boden, wirklich runtergebrannte Supermärkte. Aber man spürt auch, dass wieder Leben in diese Städte kommt, dass Märkte eröffnet werden, dass Geschäfte eröffnet werden, dass Menschen zurück in ihre Häuser gehen. Da werden die ersten Gasleitungen repariert, Stromleitungen werden wieder aktiviert. Das Ausmaß der Zerstörung ist unglaublich, aber der Wille, das alles jetzt wieder aufzubauen, der ist auch sehr groß und den spürt man dort.
Ja, in welchem Zustand sind die Menschen an diesen Orten des Grauens? Was hast du in den Gesichtern lesen können und in deinen Gesprächen erfahren über den Gemütszustand so kurz danach?
Ja, zunächst mal der unglaubliche Zusammenhalt. Da sind Soldaten, da sind auch Abgeordnete der Stadt, die dort überall mit anpacken. Ich habe dann aber auch mit einer Anwohnerin gesprochen, die alles verloren hat, die zurück in ihre Wohnung wollte, die einfach nicht mehr vorhanden ist. Die erzählt mir davon, dass sie nicht arbeitsfähig ist, dass sie derzeit kein Wasser hat, dass sie keine Elektrizität hat und dass sie im Moment wirklich sich vorkommt, ja, wie eine Bettlerin, die um alles im Moment ihre Nachbarn und die offiziellen Stellen anbetteln muss, was man so zum Leben braucht, die wirklich vor dem Nichts steht. Aber wie gesagt, ich sehe und habe dort auch mit Menschen gesprochen, die eben anpacken und die Straßen wieder freiräumen und die provisorische Gebäude gerade hochziehen, damit die Menschen dort wieder wohnen können. Also es gibt beides, diesen unbedingten Willen des Wiederaufbaus, aber auch immer noch dieses, man steht vor einem Nichts.
Und dann gibt es ja vielleicht auch die Befürchtung, dass die Weltmedien das Ganze schnell wieder durch neue Nachrichten ersetzen und dass man in Vergessenheit gerät. Mick, was siehst du vor Ort für Aktivitäten, dass genau das nicht passiert, dass das Vergessen nicht einsetzt?
Ja, Gabor, das ist wirklich eine große Sorge. Egal, ob ich mit dem Bürgermeister von Butscha gesprochen habe oder mit den Anwohnern oder mit dem Pfarrer in Irpin, dass sie sagen, vergesst uns nicht. Wir waren tagelang in den Weltmedien und alle haben gesagt, wir helfen euch. Vergesst uns jetzt bitte nicht, beim Wiederaufbau zu helfen und vor allem aber auch bei den internationalen Strafmaßnahmen gegen die, die diese Menschheitsverbrechen dort angerichtet haben. Sie wollen natürlich diese russischen Soldaten am liebsten vor dem internationalen Strafgerichtshof sehen. Sie wollen, dass die zur Rechenschaft gezogen werden. Und sie wollen aber auch, dass die eigene Regierung jetzt sie nicht beim Wiederaufbau vergisst. Weil der wird Jahre, der wird vielleicht Jahrzehnte dauern, damit diese Städte wieder so aussehen, wie sie mal aussahen. Und diese Sorge treibt die Menschen dort wirklich um.
Mich würde noch interessieren, Mick, hast du eigentlich auf deinen Recherchetouren auch deutsche Waffen gesehen?
Nee, Gabo, habe ich tatsächlich gar nicht. Ich habe einige sowjetische Panzer gesehen und auch Artilleriegeschütze, die versteckt im Wald waren. Aber deutsche Panzer habe ich nicht gesehen. Die Hoffnung ist natürlich, dass die jetzt in den zentralen Kampforten in dem Osten Ukraine eingesetzt werden. Aber eine Abgeordnete der Rada des nationalen Parlaments hat mir gesagt, von den Geparden, die jetzt eigentlich kommen sollten, ist noch nichts zu sehen. Also diese jüngst ja beschlossenen deutschen Waffen sind noch lange nicht in der Ukraine. Sie warten händeringend darauf. Und andere deutsche Waffen habe ich auch nicht gesehen, nein.
Wie kommst du jetzt eigentlich nach Hause, Michael? Denn hier sorgen ja Berichte für Aufsehen, dass die zentralen zwei Bahnlinien, die nach Lviv, nach Lemberg und die andere nach Warschau, unter Beschuss genommen worden sind von russischen Truppen, von Flugzeugen offenbar. Kaum ist Friedrich Merz außer Landes. Aber was weißt du über diese Zerstörung der zentralen Bahnlinien?
Ja, ich weiß auf jeden Fall noch nicht genau, wie ich nach Hause komme, weil es sind wohl 5, 6 Bahnstrecken gezielt mit Artillerie, aber auch mit Raketen beschossen worden. Offenbar wollen die russischen Truppen eben genau diesen Verkehr, aber auch die Logistik für Waffentransporte zerstören. Insofern, die Bahn ist offenbar im Moment keine Alternative. Ich habe zwar ein Zugticket für den Nachtzug nach Warschau, aber der ist laut Internetseite zunächst ausgefallen. Der andere ist verspätet. Ich werde jetzt versuchen, mit dem Bus mich irgendwie durchzuschlagen nach Lemberg. Der Flixbus fährt immerhin und mal schauen, ob die noch Platz für mich haben.
Und zum Schluss, Mick, die Frage aller Fragen, die uns hier, die wir in Berlin geblieben sind, natürlich interessiert. Hat dieser Ausflug in dieses Kriegsgebiet deine Weltsicht verändert?
Also die Sicht auf die Waffenlieferung hat es definitiv verändert. Ich habe mit so vielen Abgeordneten, aber auch mit den Menschen in diesen betroffenen Orten gesprochen, die sich nichts sehnlicher wünschen als jetzt, also heute, in diesen Tagen, sich gegen diesen Aggressor wehren zu können und nicht theoretische Debatten darüber zu führen, ob man irgendwann in welchen Verhandlungen auch immer zur Kompromisslösung kommt. Diese Menschen brauchen jetzt Unterstützung. Und ich verstehe, dass ein Putin die militärische Stärke das Einzige vielleicht ist, auf das er vielleicht reagieren könnte. Und insofern, es geht im Moment nur um Waffen. Es geht diesen Menschen nur darum, diesen Sieg nach Hause zu bringen und erst danach sich an den Verhandlungstisch zu setzen. Hier traut niemand mehr den Russen, erst recht nicht am Verhandlungstisch. Sie wollen jetzt diesen Krieg gewinnen und deswegen geht es hier nur um schwere Waffen.
Vielen Dank, Michael. Und vielen Dank für deinen Mut, für deine Analyse, für deine Leidenschaft. Und natürlich wünschen wir uns, dass du heute Nacht oder morgen früh gut und gesund nach Hause kommst.
Danke, Gabor. Bis später hoffentlich.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Da sprechen alle über die Federal Reserve Bank, die amerikanische Notenbank, die über den weiteren Kurs ihrer Geldpolitik entschieden hat. Alles dazu weiß unsere Börsenexpertin Anne Schwedt. Einen schönen guten Morgen, Anne.
Guten Morgen, Gabor.
Am Abend hat die Fed sich geäußert, aber wie lautet die Kernbotschaft und was sagen die Aktionäre dazu?
Ja genau, die Fed hat die Zinsen nochmal um einen halben Prozentpunkt erhöht, um gegen die starke Inflation hier anzukämpfen. Das ist der aggressivste Zinsschritt von der Fed seit über 20 Jahren. Außerdem verringert die Fed ihr Balance Sheet. Das hat sie sich ja während der Corona-Pandemie aufgebaut, um damals der Wirtschaft zu helfen. Fed-Chef Jerome Powell begründet den Zinsschritt jetzt damit, dass die Wirtschaft doch sehr stark sei und eine solche Maßnahme gut verkraften könne. Die Anleger reagierten auch sehr positiv auf diese Ankündigungen. Die Märkte hatten das nämlich schon eingepreist und es gab also so gesehen keine großen Überraschungen. Die Anleger waren eigentlich eher erleichtert, dass es keine Erhöhung um den Dreiviertelpunkt gab. Und was auch für gute Stimmung sorgte, war eben die Aussage von Powell, dass er nicht glaubt, dass wir vor einer Rezession stehen. Für den Dow Jones ging es um 2,8% nach oben, für den S&P 500 um fast 3% und an der Nasdaq stand sogar ein Plus von 3,2%. Für den Dow Jones und für den S&P war es der größte Tagesgewinn seit Beginn der Pandemie.
Vielen Dank, Anne, und damit nach Frankfurt am Main zu Annette Weißbach. Einen schönen guten Morgen. Annette.
Guten Morgen, Gabor.
Gestern hat Fresenius, der große Gesundheitskonzern, neue Zahlen veröffentlicht. Annette, sag uns, wie sehen die aus?
Fresenius, also der Gesundheitskonzern aus Bad Homburg, der ist wirklich fulminant in das neue Jahr gestartet. Die Analystenprognosen, die wurden übertroffen. Allerdings sagt das Unternehmen auch, dass das laufende Jahr nun wahrscheinlich noch schwierig werden könnte. Zwar geht man davon aus, dass das Schlimmste der Corona-Pandemie vorbei sei, aber trotzdem dürfte es noch Belastungen von Corona geben und auch durch den Krieg in der Ukraine. Der Vorstandsvorsitzende rechnet nun mit ausgeprägten Belastungen durch diese Kosteninflation und Lieferkettenengpässe. Gestern ging es bei der Aktie allerdings deutlich nach oben, denn wie gesagt, die Zahlen fürs erste Quartal waren überraschend gut. Analysten sind ebenso recht positiv für das Unternehmen gestimmt. 16 von Reuters befragte Analysten raten zu kaufen, 7 zu halten und nur einer zu verkaufen.
Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht?
Na, dass durch den Ukraine-Krieg nicht nur das Sonnenblumenöl knapp wird oder Senf, weil die Ukraine und Russland weltweit die größten Produzenten von Senfsaaten sind. Nein, jetzt entsteht auch noch Not um die Dose Tomaten. Tomaten und die Ukraine, naja, das bringt man vielleicht nicht so direkt in einen Zusammenhang. Da denkt man eher doch an Italien. Und das zu Recht, denn in der Tat ist Italien für uns hierzulande der größte Tomatenimporteur. Italienische Tomaten gelten ja schließlich als das Nonplusultra und viele machen sich dorthin auf, um nach den Besten der Besten zu suchen, wie dieser junge Mann namens Alex in einer Dokumentation erzählt.
They are like the OG tomato in the region, so probably one of the very best tomatoes in the world. I gotta try this. There is a very popular tomato farm a little further up. So that's where I'm going, okay? There's a tomato farm, it has my name on it.
Aber warum wird die italienische Dose Tomaten nun knapp? Das hat mehrere Gründe. Zum einen gibt es bei dem Metall für die Dosen echte Lieferengpässe. Und zum anderen schwenken momentan viele italienische Tomatenbauern in ihrer Produktpalette um. Und was tun sie? Sie bauen nicht mehr die Tomate an, sondern lieber Weizen, weil, ja, wegen des Krieges ist der Weizen knapp und die Preise hoch. Und damit ist dieser Umbau von Tomate auf Weizen lukrativ. In der Konsequenz gucken die Verbraucher hierzulande in die Röhre bzw. in die leere Konservendose. Aber bitte nicht in Panik verfallen heute früh. Ich hätte da eine ganz gute Idee. Wie wär's denn stattdessen mal wieder mit einer frischen Tomate? Es geht doch zur Not, auch ohne Dose.
Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Na, dass die Beach Boys ganz am Anfang ihrer Karriere gar nicht Beach Boys hießen, sondern sich die Pendletons nannten. Pendletons sind karierte Shirts, vielleicht am ehesten vergleichbar mit dem Holzfällerhemd. Der Name wurde allerdings geändert, als die Band ihre erste Demo-Single Surfin' aufnahm.
Surfing is the only life, the only way for me now. Surf, surf.
Denn ein Vertriebsmitarbeiter der World Pacific Studios in Los Angeles fand den Namen Pendletons nicht wirklich griffig. Und weil es ja in dem Song um das Surfen ging, benannten sich die 5 Jungs eigenständig, ohne jemanden zu fragen, um. Sie nannten sich nun die Beach Boys. Capitol Records gefiel dieser frische Sound und man nahm die Teenager unter Vertrag. Das war im Jahr 1962 und deshalb feiern die Beach Boys in diesem Jahr offiziell ihr 60-jähriges Bandjubiläum. Sie waren übrigens in diesen 60 Jahren verdammt produktiv. Allein in den ersten 2 Jahren ihres Bestehens produzierten die Beach Boys 7 Alben. Teilweise befanden sich 5 von den 7 Alben gleichzeitig in den Top 100 der Billboard Charts. Und was damals so leichtgängig und schwerelos aus den Lautsprechern kam, das sind eigentlich hochkomplexe Kompositionen und Arrangements. Wir verdanken sie einem musikalischen Genie, nämlich der Besessenheit von Bandleader Brian Wilson. Die Aufnahmen von der Single Good Vibrations haben beispielsweise 7 Monate gedauert und wurden in 6 verschiedenen Tonstudios durchgeführt. Und wer wirklich gute Ohren hat, kann das auch heute noch hören.
I'm picking up good vibrations. She's giving me the egg.
excitations. I'm picking up good vibrations. She's giving me good excitations.
Ich wünsche Ihnen einen unbeschwerten Start in diesen neuen Tag. Bleiben Sie mir gewogen. Und mein Podcast-Team bleibt Ihnen auch gewogen, vor allem dann, wenn Sie beim Deutschen Podcast-Preis Ihre Stimme abgeben. In unseren beiden Newslettern Business und Economy Class finden Sie heute Morgen ganz bequem den Link dazu. Es geht um den Publikumspreis. Kurz gesagt, Ihre Stimme zählt. Es grüßt Sie auf das Herzlichste. Ihr Gabor Steingart.
Picking up good vibrations, she's giving me the excitations. I'm picking up good vibrations, she's giving me the excitations. Softly smile, I know she must be kind.